Info 3 Abend.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Der Mann im Mond, Neil Armstrong, ist tot. Dann Oppositionelle berichten von einem neuen Massaker in Syrien mit über 200 Toten. Und in der Schaffhauser Regierung bleibt alles beim Alten. Das Wetter morgen ist es meist sonnig und bei 24 Grad wieder wärmer. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong ist 82-jährig gestorben. Er hatte die Welt bewegt wie kaum ein Zweiter. Gebannt und fasziniert verfolgten Millionen, wie er 1969 die Apollo 11 auf den Mond steuerte und als erster Mensch einen Fuß auf den Erdtrabanten setzte. Erinnerungen zusammengestellt von Roland Wermelinger.
Der Igel ist gelandet, der Adler ist gelandet. Anscheinend eine perfekte Landung. Das ist die große Sensation. Die bemannte Mondlandung ist geglückt.
Houston, die ersten Menschen sind auf dem Mond gelandet.
Das war eine Aufregung, plötzlich im Fernsehen. Das war, ich glaube, ein Schwarz-Weiß-Fernsehen, gell? Das war eine schöne Aufregung, wenn wir das gesehen haben.
Also es hat damals noch fast niemand im Fernsehen gehabt, aber in einem Restaurant hat es einen Fernseher gehabt und die haben extra aufgemacht.
Gut von der Leiter, jetzt weg. Und sein linker Fuß hat er auf den Boden vom Mond gesetzt. Es hat sich schon gelohnt, so lange zu warten. Das ist nun ein, also der grösste Moment, würde ich sagen, bis jetzt in unserem Jahrhundert.
Ja, ja.
Der Mann im Mond, kann man sagen. Der Neil Armstrong steht auf dem Mond.
Mehr zu Neil Armstrong, dem Helden, der gar keiner sein wollte, gibt es hier im Info 3 gleich nach weiteren Meldungen des Tages mit Susanne Schmucke.
In Rostock hat der deutsche Bundespräsident Gauck an ausländerfeindliche Krawalle vor 20 Jahren erinnert. Er nannte sie Ausdruck staatlichen Versagens. Weiter sagte Joachim Gauck, heute gebe es gegen Rechtsextremisten eine breite Front in Deutschland. Mehrere tausend Menschen verfolgten die Ansprache. Sie hatten sich dort versammelt, wo im August 1992 Randalierer Brandsätze auf ein Ausländerwohnheim geworfen hatten und Leute aus der Nachbarschaft hatten zugeschaut und applaudiert. Syrische Oppositionelle berichten von einem neuen Massaker. In einem Vorort von Damaskus seien in Häusern und Kellern mehr als 200 Leichen gefunden worden, darunter Frauen und Kinder. Die syrische Regierung widerspricht, Soldaten hätten Terroristen vertrieben. Die Angaben zu überprüfen ist kaum möglich. Bei den Wahlen für das Schaffhauser Kantonsparlament sind alle bisherigen wiedergewählt worden. Der SP gelang es nicht, einen zweiten Sitz zu bekommen. Bestätigt wurden Christian Amsler und Reto Dubach von der FDP, Ernst Landolt und Rosmarie Wittmer-Giesel von der SVP und die Sozialdemokratin Ursula Hafner-Wipf. In Winterthur haben die Freisinnigen ihren zweiten Sitz in der Stadtregierung verteidigt. Barbara Günthert-Meyer setzte sich im zweiten Wahlgang knapp gegen Michael Zeugin von den Grünliberalen durch. Auf Platz 3 kam René Isler von der SVP. Vierter wurde Simon Walter von den Juso. Die Sitzverteilung in der Winterthurer Stadtregierung bleibt damit wie gehabt. 3 SP, 2 FDP und je einer für CVP Grüne und Grünliberale. Die Luxusfirma Cartier kann im neuenburgischen Le Brune bei Lülocke bauen. Die Stimmberechtigten haben Ja gesagt zu Umzonung und Verkauf eines Grundstücks. Nun geht es an Richemont. Der Genfer Luxusgüterkonzern, zu dem Cartier gehört, wird eine Schmuckfabrik erstellen. 400 Personen sollen dort arbeiten. Über die Hälfte der Stellen sind für Grenzgänger aus Frankreich reserviert. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat Servette Genf gegen Luzern 0-2 verloren. Zürich schlug Tabellenführer Sitten 1-0. Und Motorrad am Grand Prix von Tschechien ist Tom Lüthi in der Moto2-Kategorie auf den zweiten Rang gefahren. Gewonnen hat das Rennen in Brünn der Spanier Marc Marquez. Dritter wurde sein Landsmann Paul Espargaro. Die weiteren Schweizer Dominik Eggerter wurde 14. Randy Krummenachter 22. Und das Wetter. Morgen in der ganzen Schweiz mehrheitlich sonnig. Am Vormittag gibt es ein paar Nebelfelder. Die Temperatur, sie steigt nachmittags auf 22 bis 26 Grad. Die Restverkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden zwischen der Raststätte Stalvedro und Airolo 1 Kilometer Stau. Dann Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Region Zürich. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Und folglich auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel. Zudem auf der A4 Richtung Winterthur zwischen Adlikon und dem Lotterburg-Tunnel. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Niederbipp und der Verzweigung Herkingen. Schließlich in Graubünden auf der Kantonsstraße zwischen Roffla und Inna Ferreira. Verkehrsbehinderung wegen eines Erdrutschs.
Info 3 Abend.
Der stille Überirdische oder der Mann, der den Himmel auf Erden holte. So die Überschriften zum Tod von Neil Armstrong. Seit 1969 ist er Teil der Geschichte der Menschheit. Denn Neil Armstrongs erster Schritt auf dem Mond war der erste eines Menschen auf einem fremden Himmelskörper. Das Rampenlicht hat er nie gesucht, doch der Ruhm begleitete Neil Armstrong ein Leben lang. Rüdiger Paulert mit einer Würdigung.
Die Raumfähre ist gelandet. Mit diesen Worten bestätigte Neil Armstrong im Juli 1969, dass erstmals Menschen auf dem Mond gelandet waren. Kaum einen Tag später dann der erste Mondspaziergang. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Mit diesem Satz hielt Armstrong Einzug in die Geschichtsbücher. Die amerikanische Nation war begeistert. US-Präsident Nixon sprach mit Armstrong und seinem Co-Piloten Buzz Aldrin per Telefon ins All. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz wir alle sind. Für jeden Amerikaner muss dies der stolzeste Tag seines Lebens sein. Aufgrund Ihrer Tat wurde der Himmel ein Teil unserer Welt. Geboren wurde Neil Armstrong 1930 im US-Staat Ohio. Schon früh begeisterte er sich für die Fliegerei. Seinen ersten Pilotenschein erwarb er mit 15 noch vor dem Autoführerschein. Nach der Schulzeit studierte er Raumfahrttechnik. Das Stipendium dafür verpflichtete ihn, danach zur US-Marine zu gehen. Dort wurde er Pilot und kämpfte in Korea. Zurück in den USA schloss er sein Masterstudium ab und wurde Testpilot. 1962 bewarb er sich für das NASA-Raumfahrtprogramm. Schon 3 Jahre später flog er als Kommandant von Gemini 8 erstmals ins All und umrundete 75 Mal die Erde. Sein zweiter und letzter Flug ins All führte ihn als Kommandant der Apollo 11 zum Mond. Nach seiner Rückkehr zur Erde verließ Armstrong schon bald die amerikanische Weltraumbehörde und lehrte an der Universität von Cincinnati. Später wurde er Sprecher der Bankenvereinigung und der Time Corporation. Ganz aber ließ ihn die Raumfahrt nie aus ihren Fängen. Für ihn, der es immer abgelehnt hatte, politische Ämter zu bekleiden, war es unbegreiflich, dass die Obama-Regierung sich nicht nur vom Bau einer neuen Trägerrakete verabschiedete, sondern auch von der bemannten Raumfahrt. Ich bin schon sehr beunruhigt wegen der Politik der Raumfahrtbehörde, die letztlich von der Regierung bestimmt wird, sagte Armstrong, der seit Mitte der 90er Jahre keine Autogramme mehr gab, weil er es nicht leiden konnte, dass diese für viel Geld gehandelt wurden. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte war die Feier zum 40-jährigen Jubiläum der ersten Mondlandung. Am Ende seines Festvortrages bedankte er sich mit gebrochener Stimme bei allen, die die Feier möglich gemacht hatten.
Thank you all for helping us celebrate this spaceflight anniversary.
Anfang August unterzog sich Neil Armstrong einer Bypass-Operation am Herzen. Nach Angaben der Familie traten Komplikationen auf. An deren Folgen ist Neil Armstrong gestern im Alter von 82 Jahren gestorben.
Info 3 Abend.
Die blockfreien Länder, so heißt die größte Staatengruppe nach der UNO. 120 Länder gehören dazu. Die blockfreien versammeln sich alle 3 Jahre, dieses Mal in Teheran, wo der 6-tägige Gipfel heute eröffnet wurde. Schon im Vorfeld gab das Treffen zu reden und zu streiten. Doch wie bedeutend die Blockfreien heute noch sind, ist umstritten. Fredrik Steiger.
Als Höhepunkt gilt der Auftritt von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er sagte beim letzten Gipfel vor 3 Jahren in Kairo:
Now more than ever, your engagement is very vital.
Die Blockfreien leisteten einen entscheidenden Beitrag für globale Lösungen. Weil diesmal das Treffen in Teheran stattfindet, ist Bans Präsenz höchst umstritten. Die USA und Israel sind empört. Der Iran müsse wegen seines Atomprogramms isoliert bleiben. Teheran reagierte giftig und brüstet sich nun, dass Bann dennoch kommt. Überhaupt sonnt sich das Regime im Glanz des Gipfels mit 120 Teilnehmern. Bloß nur knapp ein Drittel der Mitglieder schickt den Staats- oder Regierungschef. Vorbei die Zeiten, als die Blockfreien zwischen dem westlichen und dem östlichen Machtblock der dritte große internationale Akteur waren. Ein Jubiläumsvideo zum 50. Geburtstag vor einem Jahr spricht daher weitaus mehr von der Vergangenheit als von der Zukunft.
The Non-Aligned Movement was created and founded at the height of the Cold War.
Jugoslawiens Tito, Ägyptens Nasser, Indiens Nehru, das waren die Großen der Gründerjahre. Heute wird sogar die Daseinsberechtigung der Blockfreien bezweifelt, wie eine Diskussion im Sender Al Jazeera zeigte. Der ägyptische Strategieexperte Gamal Abdel Gawad spricht von einer Identitätskrise. Unter den Mitgliedern gibt es klar pro-westliche und klar anti-westliche. Es gibt Entwicklungsländer, aber auch superreiche Länder wie Singapur oder die Golfstaaten. Es gibt Demokratien, Monarchien und Diktaturen wie Kuba, Nordkorea oder Weißrussland. Der an der Universität Melbourne lehrende Amerika-Experte Timothy Lynch sagt, die Blockfreien seien völlig überflüssig neben der UNO. Sie seien nur noch ein anti-westlicher Club. Diese Ausrichtung gar noch verstärken dürfte Iran als Gipfelgastgeber, der für 3 Jahre den Vorsitz der Bewegung übernimmt. Teheran will unbedingt eine Resolution durchbringen, die sein Atomprogramm gutheißt, und eine weitere zugunsten seines Verbündeten Bashar al-Assad in Syrien. Außerdem lud der Iran den Chef der palästinensischen Hamas ein, aber bestreitet das jetzt, weil Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas droht, dann komme er nicht. Genugtuung bereitet den Gastgebern schließlich die Anwesenheit des neuen ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi, die ein Ende der Eiszeit zwischen den beiden Ländern andeutet. Offen ist aber, ob das Mullah-Regime seine Agenda durchboxen kann. Denn auch seine Erzfeinde, etwa Saudi-Arabien, sitzen am Tisch.
Info 3, Abend.
In der Schweiz wird gebaut wie noch nie. Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz will der Bund die Siedlungspolitik daher besser steuern und Bauzonen reduzieren. Doch der Schweizerische Gewerbeverband hat bereits das Referendum angekündigt. Und auch im Wallis regt sich Widerstand. Monika Zumbrunn.
Im Kanton Wallis wurde in der Vergangenheit einzigartig großzügig Bauland eingezont. Es ist der Kanton mit den höchsten Reserven. Die Fläche der Bauzonen ist 3- bis 4-mal so groß, wie das Bundesrecht erlaubt. Davon mag sich das Wallis nicht trennen. Volkswirtschaftsdirektor Jean-Michel Cina bekämpft deshalb das revidierte Raumplanungsgesetz.
Das Gesetz greift in die Planungshoheit der Kantone und des Kantons Wallis ein und sieht vor allem auch die Verpflichtung vor, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren.
Nach Schätzungen von Experten müsste das Wallis 4.000 bis 6.000 Hektar Bauland wieder zu Grünflächen zurückzonen. Das Wallis versucht nun, andere Kantone für ein Standesreferendum gegen das Raumplanungsgesetz zu gewinnen. Allerdings verläuft die Suche nach Verbündeten harzig. Bis jetzt hat sich kein anderer Kanton dafür erwärmen können. Denn Kantone mit einer restriktiven Bauzonenpolitik können gut mit dem revidierten Raumplanungsgesetz leben. Sie müssen kaum Bauzonen reduzieren, so auch der Kanton Bern. Die Anfrage für ein Referendum à Sion kommt in Bern denn auch gar nicht gut an. Regierungsrat Christoph Neuhaus.
Es kann nicht sein, dass man dann die da auf Jahrzehnte hinaus eingezont haben, dass die dann sich ins Fäustchen lachen können.
Denn wenn das Wallis das neue Raumplanungsgesetz erfolgreich zu Fall bringt, käme die Landschaftsinitiative der Umweltverbände vors Volk. Sie verlangt, dass in den nächsten 20 Jahren kein zusätzliches Bauland eingezont wird. Punkt. Es würde Kantone mit kleinen Baulandreserven wie Bern oder Schweiz empfindlich in ihrer Entwicklung treffen. Daniel Müller-Jentsch, Raumplanungsexperte bei der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, wirft dem Wallis vor, mit dem Feuer zu spielen, denn
paradoxerweise hätte das Wallis sogar Interesse daran, diese Eskalation entweder gar keine Gesetzesrevision zu haben oder andernfalls sogar lieber die Landschaftsinitiative als das jetzt vom Parlament beschlossene Gesetz.
Denn das Wallis mit seinen hohen Baulandreserven hat für Jahrzehnte vorgesorgt und würde profitieren, neben Kantonen wie Freiburg, Jura oder Glarus. Der Walliser Regierungsrat Jean-Michel Cina will nichts von den Vorwürfen wissen und sieht seinen Kanton als Opfer.
Es gibt einige Kantone, die leben besser, wenn die Landschaftsschutzinitiative zurückgezogen wird. Und dann gibt es andere Kantone, bei denen ist der Status quo eine gute Lösung. Die Frage ist dann nur, geht es immer darum, dass eine Mehrheit der Kantone zulasten spezifisch betroffener Kantone hat ihre eigenen Interessen höher gewichtet.
Die Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren legt sich für das Raumplanungsgesetz ins Zeug, mit der Einsicht, dass die Revision der bessere Kompromiss sei und auch mit dem Wissen, dass die Stimmberechtigten griffige Instrumente gegen die Zersiedelung erwarten.
News und Hintergründe kompakt, das war Info 3 am Sonntagabend. Mein Name Brigitte Kramer.